Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir zeichnen auf am Mittwoch vor der Bundestagswahl. Wenige Tage sind es nur noch und die letzte Woche war sehr stark geprägt von einem Thema, was im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt hat, nämlich der Außenpolitik. Nach dem Telefongespräch zwischen Donald Trump und Putin, nach dem Auftritt von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz, nach dem, was viele schon beschreiben als Ende des transatlantischen Bündnisses. Was das für Auswirkungen vielleicht nicht unbedingt auf den Wahlausgang, aber zumindest auf die Gestaltungsmöglichkeiten einer Bundesregierung danach hat, was heißt für die Parteienlandschaft, wer sich wie positioniert, darüber wollen wir heute sprechen, diese wenigen Tage vor der Wahl. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und dort für die USA zuständig und bei mir sind heute
Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin und schreibe vor allen Dingen über die Union.
Barbara Junge, eine der beiden Chefredakteurinnen der Taz und ehemalige USA-Korrespondentin.
Und Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro der Taz zuständig für die SPD und Linkspartei.
Ja, schön, dass ihr da seid. Das ist eine schwierige Geschichte diesmal. Wir haben ja letzte Woche auch schon im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz geredet. Kurz danach platzten dann die ganzen Bomben. Das ist eine Verrückung der internationalen Perspektive, wie wir sie uns, glaube ich, in dieser Form nicht haben erwarten können und auch nicht haben. Wir haben eben im Vorgespräch kurz gesagt, wir stehen alle noch so ein bisschen unter Schock dessen, was da passiert ist, weil selbst wenn man immer Zweifel hatte, was denn Trump nun anstellen würde und wie sein Plan innerhalb von kürzester Zeit einen Frieden, wie auch immer der aussehen sollte, in der Ukraine herzukriegen, heißen sollte, damit, dass er derartig agiert und bis hin dazu, dass er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj einen Diktator nennt, hat nun doch keiner von uns gerechnet. Erste Reaktion, was glaubt ihr, was heißt das erstmal auch für Deutschland und wie schätzt ihr diese doch sehr verhaltenen Reaktionen der deutschen Parteien innerhalb des Wahlkampfes darauf ein? Vielleicht fängst du an, Sabine?
Naja, ich meine, das ist ja so ein großes Ereignis, das kann man irgendwie, weiß ich auch nicht, als Ende des Westens, wie wir ihn kannten oder wie auch immer man das beschreiben soll. Und das, ich finde, es ist so tiefgehend, dass es wirklich schwer ist, das vollständig zu erfassen und in Worte zu gießen. Und ich glaube, dass es letztendlich den Parteien auch so geht. Also denen ist natürlich ist allen klar, da ist jetzt was passiert. Das verändert im Grunde die Grundlage für vieles, wenn nicht alles. Aber schon durchzubuchstabieren im Wahlkampf ist natürlich extrem schwer. Also wenn ich jetzt mal aus Sicht der Union, für die ist Westbindung quasi Teil ihrer DNA. Ja, also Adenauer, Westbindung, NATO, das ist alles so fundamental. Und Friedrich Merz als Spitzenkandidat und ja wahrscheinlicher Kanzler ist ganz tief Transatlantiker. Und das stellt so viel in Frage, dass ich das glaube, dass das für die auch schwierig ist. Und gleichzeitig ist es auch so, dass in diesen ganzen Duellen und Triellen und Quadrellen und was es jetzt alles gab, auch alle irgendwie so das Programm abspulen, was sie sich schon vor 3 Wochen überlegt haben. Also da ist es auch nicht richtig angekommen.
Was glaubt ihr, woran das liegt, Stefan?
Also Scholz sagt ja dazu, Europa muss jetzt dafür sorgen, dass die Ukraine sich weiterhin militärisch verteidigen kann und auch mit den entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet wird. Und Merz ist so ein bisschen unsichtbar, glaube ich, in dieser Frage. Also ein bisschen diffus, oder?
Ja.
Insgesamt habe ich so den Eindruck, im Wahlkampf ist es so, keiner, weil die Sache ja auch noch so ein bisschen diffus ist. Man weiß ja nicht genau, was jetzt passiert, was jetzt die amerikanische Position genau sein wird, wie diese Verhandlungen ausgehen, was auf Europa zukommt. Und die politische Rationalität ist sozusagen, sich die Sache irgendwie offen zu halten, also solche Sätze zu sagen, die man vorher schon immer gesagt hat und nicht angreifbar zu sein. Das ist ja auch, also Politiker vermeiden ja aus bestimmten Gründen so ein konjunktivisches Sprechen. Ja, also was würde man tun, wenn das und das passieren würde? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, finde ich, das hat Sabine gerade schon ein bisschen angedeutet, es ist eine spektakuläre Leere. Also wie so eine Leerstelle, weil alle wissen, das ist jetzt offenkundig geworden, das, was zur DNA nicht nur der Union, sondern zur DNA dieser Bundesrepublik gehört, nämlich diese Westbindung. Da sind also mehr als zwei Fragezeichen hinter. Und das ist wie so ein Schlag, den man nicht hat kommen sehen. Und so ein taubes Gefühl auf der Backe. Also. Und so wirkt dieser Wahlkampf, weil keiner spricht darüber und alle wissen es aber. Es kommen Sachen auf Europa, auf Deutschland zu, die eigentlich jetzt Thema sein müssten in diesem Wahlkampf. Wer bezahlt das? Wie bezahlt man das? Wie stellt sich Deutschland in Europa jetzt neu auf? Was wollen die? Das sind ja drängende Fragen, die werden auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich verhandelt werden. Nur im Wahlkampf ist alles so wattiert, ja. Und die Formeln von gestern werden wiederholt und wiederholt. Und das ist natürlich eine seltsame Situation. Ja. Also da ist sozusagen der große Elefant im Raum und keiner sagt, dass da ein Elefant ist.
Interessant, wie du das beschreibst, Stefan, weil ich war ja in München und befinde mich immer noch in einem Zustand der emotionalen Erschöpfung, jenseits der Erschöpfung von diesem irrsinnigen Ereignis schlechthin. Dieses Gefühl teile ich mit ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, die dort waren. Es ist so erschlagend, was präsentiert wird, also dieser Dreischritt dann eben auch von Trump, dem Verteidigungsminister und dem Vizepräsidenten, die letzte Woche ja immer nur gerufen haben, Westbindung, könnt ihr euch nicht mehr drauf verlassen, dass es einfach nicht zu verarbeiten ist. Und wenn ich als Beobachterin das schon nicht verarbeiten kann, dann stelle ich mir mal vor, dass die ganzen Politiker und Politikerinnen, die ja alle dort waren, also es waren ja einfach alle dort, das auch nicht besser verarbeiten, ehrlich gesagt. Und die sind ja noch unter einem gewissen Handlungsdruck. Ich würde es fast vergleichen, also auf einer bestimmten Ebene, mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, wo uns plötzlich klar wurde, wie wir abhängig sind von Russland. Mhm. Und genau so ein Gasschock scheint mir jetzt gerade eingetreten zu sein. Die Abhängigkeit von den USA auf der Verteidigungsebene. Aber es ist ja nicht nur die Verteidigungsebene. Wir haben eine Zusammenarbeit bei den Geheimdiensten. Können wir uns darauf noch verlassen? Verlassen können wir uns darauf auf gar keinen Fall. Wir sind abhängig von den USA mit der UN, größter Zahler. Wir sind abhängig bei der Weltbank von den USA. Also Deutschland gibt auch viel Geld rein, aber USA, es sind so unglaublich viele Ebenen zu bedenken. Und das Prinzip Amerika-Trump ist ja, verlasst euch nicht drauf. So. Manches wird gehen, manches wird nicht gehen. Aber verlassen kann man sich einfach auf gar nichts mehr. Und da finde ich es allzu verständlich, dass dann die Kandidatin dann im Wahlkampf tatsächlich sagt, okay, ich muss jetzt diesen Wahlkampf machen, so wie bisher. Ich kann ja das andere noch gar nicht bewältigen. Also für mich ist es noch nicht mal ein Ausweichen, das ist teilweise auch dabei, aber es ist vor allem ein rationaler Zug zu sagen, okay, jetzt gucke ich diesen Wahlkampf an, was bisher Thema war, wir machen das weiter, weil alles andere ist eh noch nicht bewältigbar.
Ich gebe dir in allem recht, also diese pragmatischen Gründe, diese Vernetzungen zwischen Deutschland, Europa und den USA, die sind natürlich immens. Es kommt, finde ich, für Deutschland noch was Spezielles hinzu, was besonders ist für Europa. Das ist nämlich, dass die USA quasi ja in der Geburtsurkunde der Bundesrepublik stehen. Hätte ja ohne USA, ohne das Engagement im Zweiten Weltkrieg, hättest diese Bundesrepublik oder nee. Westdeutschland und jetzt die Bundesrepublik in dieser Form gar nicht gegeben. Und deswegen ist Westbindung so fundamental für die, das ist Staatsräson der Bundesrepublik, wenn man es so definiert als etwas, was in der politischen Elite selbstverständlich ist, was eigentlich unhinterfragbar ist, was alle akzeptieren. Mhm. Und daher dieser Schockmoment, weil das nicht nur, was diese pragmatischen politischen Fragen angeht, sondern auch, was das den mentalen Haushalt dieser Republik angeht, einfach, da ist einfach ein Stützpfeiler, der immer da war, der für die Ewigkeit gebaut war, innerhalb von kürzester Zeit, rissig, also vielleicht ist er noch da, aber er hat Risse und er bröckelt und man weiß nicht, ob darauf noch Verlass ist. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ist die Herrschaftstechnik, die man jetzt so sieht von Trump in dieser zweiten Amtszeit offenbar wird, nämlich ein Klima permanenter Verunsicherung zu stiften bei früheren Verbündeten.
Ja, ja, und hinzu kommt diese, ich weiß nicht, Wertefrage. Ne? Einerseits irgendwie, was ist eigentlich Demokratie? Also wenn man Trump zuhört und auch Vance und den anderen, das hat ja so leicht Orwellsche Züge, ja? Also, dass jetzt irgendwie Zelensky der Diktator ist, dass irgendwie Putin nicht angegriffen hat, sondern die Ukraine schuld ist an diesem Krieg. Das sind lauter so Verdrehungen, wo man ja wirklich irgendwie nur mit offenem Mund dasteht und sich fragt, wie kann das jetzt hier passieren? Obwohl man ja, es gab ja all diese Anzeichen, ja, also das ist ja auch so irre, ja, dass jetzt alle so überrascht sind und im Grunde hätte man vieles davon natürlich wissen können. Aber offensichtlich gibt es diese Haltung, da doch immer zu denken oder zu fühlen, das Schlimmste wird wohl nicht kommen, aber jetzt ist es da, ja.
Mein Eindruck ist ja auch, dass unmittelbar zumindest mal, was diese Trump-Administration ihr mögliches antizipiertes Vorgehen in Sachen Ukraine angeht, dass wir uns ein bisschen haben einlullen lassen, auch durch die Nominierungen des außenpolitischen Teams. Also Marco Rubio als Außenminister, Mike Waltz als nationaler Sicherheitsberater, auch Keith Kellogg als Ukraine-Beauftragter, sind alle drei nicht Leute, die eigentlich für diese America First MAGA-Ideologie stehen, sondern eigentlich, auch deren Politik kann man kritisieren und blöd finden, aber sie bewegt sich eigentlich in dem normalen Spektrum konservativer republikanischer Außenpolitik der letzten 70 Jahre. Und dass die jetzt alle entweder offensichtlich ein bisschen entmachtet sind und Kellogg in der Ukraine was ganz anderes vertritt erstmal als das, was aus Washington dann aus der Pressekonferenz von Trump kommt. Und Marco Rubio, manchmal hat man den Eindruck, dass er bei seinen eigenen Reden schon nicht mehr hinterherkommt und nicht mehr genau weiß, was da passiert. Das ist halt etwas, womit, glaube ich, bei uns auch nicht wirklich gerechnet wurde, weil man schon sehr beruhigt war, erstmal angesichts dieser Nominierung. Nicht angesichts von so einer Nominierung wie Pete Hegseth als Verteidigungsminister, hat man gedacht, okay, ein irrer Kulturkämpfer mit Warrior-Background, das wird schrecklich, aber dann war man ganz beruhigt, ob diese anderen Nominierungen, die tragen jetzt aber nicht. Und das ist, glaube ich, oder mein Eindruck ist, dass was hier auch die Leute so ein bisschen in Starre verfallen lässt, sind diese zwei Sachen. Man wusste, dass die Beiträge der USA zur NATO und diese Schutzgarantie für Europa ein Auslaufmodell ist. Und dass es unter Trump ein bisschen schneller ausläuft, als es unter einer womöglich Präsidentin Harris ausgelaufen wäre. Aber das hat ja im Grunde schon mit Obama angefangen, die Rede davon, ihr müsst da mehr tun, wir werden uns stärker auf den asiatischen Raum konzentrieren, aus Europa was zurückziehen. Nur, das hast du jetzt einerseits, aber nicht mehr nur als mittelfristiges Projekt, sondern im Zuge der Ukraine-Frage als ganz, ganz kurzfristiges, dass du ein Überleben der Ukraine nur garantieren kannst als Europa, wenn du sofort einspringst. Und darauf sind wir überhaupt nicht vorbereitet, das ist mein Eindruck.
Darauf sind wir auf gar keinen Fall vorbereitet. Ich wollte nur einen ganz kleinen Aspekt noch zusätzlich beifügen. Ich hatte am Abend vor der Vance-Rede Vance im Wall Street Journal schon gelesen, wo er es eigentlich schon gesagt hat. Das heißt, sie wusste es vorher. Als es dann da war, war es ein anderes Gefühl. Dann musst du damit. Ich glaube, das hat auch was mit der menschlichen Psyche zu tun. Also ich bin ja sehr dafür, die ganze Zeit schon zu sagen, doch, er macht einfach alles, glaubt nicht dran, dass irgendwas noch hält. Aber trotzdem ist es ein Unterschied, wenn etwas dann wirklich eintritt. Ich glaube, mit manchen Dingen, die sind zu groß, als dass man damit schon umgehen könnte, wenn sie nicht da sind.
Mhm. Naja, das ist eine Frage auch des eigenen Frames. Ne? Also man, so wie du gesagt hast, also man hatte bis jetzt immer den Eindruck, es geht ja seit 15 Jahren, diese transatlantische Entfernung. Ne? Und dann hat man gesagt, ja, das passiert alles, aber das dauert alles, das sind historische Prozesse, die USA haben ja auch recht, die Europäer müssen mehr für ihre eigene Verteidigung tun. Und dann kulminiert das in diesem Moment und explodiert. Und allen wird auf einmal klar, der Moment ist jetzt. Und das macht diese Taubheit, glaube ich. Aber ich wollte eine Frage stellen, Bernd, wenn das erlaubt ist, oder an euch beide, an Babs und ich. Du hast ja gerade dieses Chaotische beschrieben. Also Kellogg redet so, Rubio redet so, Trump redet ganz anders. Das sind völlig andere Inhalte, Perspektiven. Was ist das? Ist das eine völlig unaufgeräumte Regierung? Sind das Verwirrt-Taktiken? Ist das Chaos als Herrschaftsinstrument? Also,
oder ist es Strategie?
Ist es Strategie? Mit was haben wir es hier zu tun? Kann man darüber irgendetwas Plausibles sagen?
Also meine Einschätzung ist, schon während des Wahlkampfes sind ja zur Ukraine-Frage, sind auch da schon die Stimmen wie Kellogg oder so leiser gewesen, als zum Beispiel damals noch eine Stimme von Ramaswamy der sich noch Hoffnung machte auf einen Kabinettsposten und sowas. Und der im Beisein von Trump auf Wahlkampfbühnen gesagt hat, und wir werden keinen Pfennig mehr an der Ukraine zahlen und sie müssen uns zurückzahlen für das, was wir da schon reingesteckt haben. Und das muss jetzt aufhören und all sowas. Da hat man noch gedacht, wow, Trump stand daneben und hat nichts dazu gesagt. Das wird wohl dann auch die Position sein. Und geglaubt habe ich es trotzdem nicht so wirklich, weil das war auch nicht das Signalisierte, dass also Trump die Position eines Ukraine-Verbündeten so komplett aufgibt, zu einem bestenfalls noch Geschäftspartner, wenn nicht gar Alliierten des Gegners. Und das ist das, was die letzten Tage herausgespielt hat. Ganz große Wertschätzung für Putin, Entschuldigungen für Putin, Erklärungen für Putin, wie man sie hier natürlich auch aus der von der AfD bis BSW kennt und auch von immer noch leider Gottes von Teilen der Linken, aber kleiner gewordenen Teilen der Linken kennt. Das hörst du plötzlich alles aus dem Munde der Präsidenten im Weißen Haus. Das ist wirklich für dich verkehrte Welt. Aber letztendlich, Trumps Regierungen sind so gestrickt, das, was Politik prägt, ist Trump. Und da kann ein Kellogg sagen, was er will. Im Zweifelsfall ist er dann entweder knickt er ein oder er ist in wenigen Wochen weg. Was übrigens auch meine Vermutung wäre, dass dieses Team, von dem ich vorhin gesprochen habe, Mike Waltz, Sicherheitsberater, Rubio und Kellogg, in 4 Wochen schon nicht mehr das Gleiche sein wird. Das wäre meine Vermutung jetzt erstmal. Aber gut, das ist natürlich jetzt Spekulation und Kaffeesatz. Guck mal, wenn auch im Verhandlungsteam ein alter Immobilienkumpel von Trump aus New York, enger Freund von ihm, politisch komplett unerfahren, niemals auf dem internationalen diplomatischen Parkett unterwegs gesehen, ist der Chefunterhändler. Sowohl für Gaza als auch für die Ukraine. Da weißt du, wie die Wege laufen und da weißt du, welche Wertschätzung traditionellen Denkweisen US-amerikanischer Außenpolitik da entgegengebracht wird, nämlich null.
Also es war schon vor der Wahl die Linie, die Ukraine den Europäern zu überlassen, einmal kurz als großer Dealmaker aufzutreten. Das war das Einzige, was er zählte. Und dann zu sagen, ihr schickt da eure Truppen rein. Das war das, was ich von Trump-Leuten vorher gehört habe. Also es war eine ganz klar Linie. Ich war auch erstaunt, das hatten wir damals drüber gesprochen, Bernd, dass jemand wie Rubio dann Außenminister wird. Ja, das war so eine Beruhigung. Ich schätze mal, er hat den einfach nicht ernst genommen, hat den vielleicht für die Latino-Community dahingesetzt. Und ansonsten ist es tatsächlich so, Trump macht diese Politik auf diese irre Art und Weise. Ab und zu dürfen die Jungs auch rumlaufen und kriegen dann nochmal Meldung, das war jetzt nicht so oder ich habe es mir anders überlegt. Das kann ja auch sein, weil er legt sich ja auch, das gehört ja auch dazu, nicht immer sofort fest, nicht mal den eigenen Leuten gegenüber. Also das heißt, auch die eigenen Leute können sich nicht darauf verlassen, fest im Team zu sein und immer die richtige Position zu vertreten. Also so die Macht ist so konzentriert, dass das, was mit uns, in Anführungszeichen den Europäern und Europäerinnen gerade passiert ist, passiert im Kleinen auch. Man muss sich ja mal dieses Team vorstellen. Da darf der Rubio ruhig mal ein bisschen rumlaufen und dann wird ihm aber gesagt, nee.
Also irre ist natürlich richtig, Babs. Also den Eindruck haben wir, glaube ich, alle, dass es da so eine Portion Irrsinn drin gibt. Aber ich glaube, wir müssen uns auch fragen, was ist so die Rationalität da drin? Und das ist vielleicht ein bisschen zu thesenhaft gesprochen, aber ich habe so den Eindruck, dass die Welt, wie Trump die sich vorstellt, diese post-westlich, post-NATO-Welt, so aussieht ein bisschen wie im 19. Jahrhundert. Also, dass es Großreiche gibt mit Einflusszonen. Das Konzept ist ja in Europa erfunden worden über den Kolonialismus. Also, das ist so das Stichwort des Monroe-Doktrin. Also, ne, die USA haben ihren Hinterhof, den sie so bewirtschaften. Und dann gibt's eben China als Player. Und dann gibt's eben Russland als Player. Also, die großen Atommächte. Und diese amerikanische Region, die man bei Trump irgendwie in seinen Äußerungen entdecken kann, die erstreckt sich eben von Panama bis Grönland. Und das ist der Einflussbereich, den die USA offenbar beanspruchen, während ihnen Europa ziemlich egal zu sein scheint. Und das Ganze wird dann ausgedealt auf der Ebene dieser Großmächte. Und das ist, glaube ich, diese neue Raubtierwelt, die Trump davor schwebt.
Also ich bin sicher, dass Trump derjenige sein will, der das Großamerikanische Reich ausgeweitet hat. Also genau das steckt ja auch dahinter. Es wird nicht alles dann unbedingt Teil der Vereinigten Staaten sein. Es gibt auch andere Kooperations- oder Annexionsformen. Aber dass es ein ganz klassischer Imperialismus ist, daran besteht kein Zweifel. Und also ich meine, er hat sich jetzt gerade als König bezeichnet. Letzte Woche hat er es noch indirekt in der Sprache gemacht. Heute ist er jetzt plötzlich König, weil er den Stau wieder nach New York bringt. Das zeigt aber, was in diesem Hirn, und da muss ein Teil Wahnsinn dabei sein, tatsächlich abläuft. Also so, er will derjenige sein, der dieses große Reich, ich meine, wiederherstellt, um Himmels Willen gab es gar nicht, herstellt. Also das ist sein Platz in der Geschichte. Und in diesem Größenwahnsinn muss man ihn auch wirklich erstens verstehen und zweitens halt auch ernst nehmen, weil das ist genau das, was passiert. Interessant bei der Kiste ist natürlich, dass ja lange die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt von der Implosion des Westens, Niedergang des Westens die Rede war. Aber ich glaube, es hat sich niemand, zumindest von uns, darauf vorbereitet, dass der Niedergang des Westens eine Implosion unseres Westens heißen würde. Dass plötzlich der eine Westen immer noch stark ist, nur wir, also rausexpandiert werden. Also dass wir plötzlich nicht mehr Teil dieses Dings sind. Also insofern passiert das, was viele Historiker und Historikerinnen vorhergesagt haben, nur auf eine andere Weise, als wir uns das so vorgestellt haben. Also wir sind am Arsch.
Nur eine kleine Bemerkung, das ist ja eine interessante Parallelität zwischen dem, was du gerade bei Trump beschrieben hast, und Putin.
Klar.
Also diese Reichsidee.
Ja.
Also mein Eindruck ist auch, oder der Schock sitzt ja auch noch aus anderen Gründen tiefer, weil also auch in diesem transatlantischen Bündnis immer mal wieder Verwürfnisse mit den USA gab es auch schon immer. Ich erinnere an Auseinandersetzungen über den Internationalen Strafgerichtshof, wo unter Clinton zwar mithandelt wurde, dann aber George W. Bush sofort rausging wieder und ähnliches. Es gab immer Auseinandersetzungen über Klimapolitik, wo Republikaner und Demokraten nie an einem Strang gezogen haben. Der erste Trump ist rausgegangen aus Paris, Biden ist wieder reingegangen, Trump wieder raus und all sowas. Über all solche Sachen gab es immer Zerwürfnisse, es gab auch immer ein bisschen Unverständnis über das europäische Gucken auf die US-amerikanische Waffenkultur, war immer so ein Punkt, was machen die da, oder auf die Todesstrafe und ähnliche Geschichten, wo man sich nicht einig war. Trotzdem, eigentlich konstitutiv seit Ende des Zweiten Weltkrieges war schon, dass dieses Verständnis von Westen, insbesondere Westeuropa und USA und Kanada meinetwegen, gebunden ist eine Idee an eine liberale Demokratie. Und das ist das, was jetzt komplett wegfällt, weil wenn man sich Trumps Reden und auch Vance anhört, ehrlich gesagt, mit seiner Desinformation bei der Münchner Sicherheitskonferenz, das ist eine Echokammer wirklich von russischen Argumenten, beziehungsweise von autoritären Argumenten, autoritären Antiliberalen. Also was die Anti-Wokeness nennen, ist ja im Grunde zutiefst antiliberal zunächst mal. Ja? Also Anti-Minderheitenschutz und so. Und da hatte zwar in den ganzen Jahrzehnten der Nachkriegszeit, gab es natürlich in der antikommunistischen Auseinandersetzung, also Putschunterstützung Chile und so weiter und so fort. Das war nie alles kohärent und superdemokratisch. Das kann man ja nun wirklich nicht behaupten. Nur innerhalb des westlichen Kernbereiches war es völlig klar, das ist unser Weg. Da hat niemand, das hat niemand in Frage gestellt. Und das ist jetzt in Frage gestellt von der Supermacht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was uns zutiefst verunsichert, zumal in dem Wissen, dass wir nach dem Sonntag eine Partei, die ganz Ähnliches vertritt, als zweitstärkste Partei auch im Bundestag haben werden. Und das ist schon so dieses Gefühl, dass einem so auf verschiedenen Ebenen zu der Boden unter den Füßen weggezogen wird, glaube ich.
Ja, aber es ist halt, ich finde, hinzu kommt ja, dass es quasi dieser Seitenwechsel ist, wie du gesagt hast, von einer liberalen Demokratie hin zum Autoritären. Und dann hast du das auch in der Ukraine. Am Anfang dachte man ja, okay, er will einen Deal machen, er will irgendwie verhandeln. Dann ging es nicht mehr um Verhandeln, sondern jetzt hat er quasi die Seite gewechselt. Also jetzt ist einfach, Putin und Trump sind sich offensichtlich total einig. Also bevor ich hierher gekommen bin, poppte auf meinem Computer auf eine Einmeldung von dpa, Kreml, wir stimmen hundertprozentig mit den USA überein. Ja, und jetzt fragt man sich ja irgendwie, kann das überhaupt noch, kann es da jetzt noch eine Verhandlung geben? Was ist da denn jetzt eigentlich noch möglich? Oder ich meine, irgendwie muss die Ukraine dann am Ende ja doch zustimmen, aber ist das jetzt die Ukraine gegen die beiden anderen? Das ist ja jetzt irgendwie die Aufstellung, die sich da abzeichnet, und das ist ja irgendwie komplett irre.
Ja.
Ich würde ganz gern trotzdem mal wieder den Versuch machen, so ein bisschen auf unsere innenpolitische Lage auf ein paar Tage vor der Bundestagswahl zu kommen. Glaubt, also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass aus verschiedensten Gründen jetzt alle so ein bisschen verstummt sind auch und so richtig offensiv das Thema jetzt keiner angehen mochte. Trotzdem frage ich mich, also wenn wir mal davon ausgehen, dass vielleicht noch nicht bis ins allerletzte durchgesickert ist, was das auch finanziell heißt, also 3,5% Militärhaushalt, glaube ich, ist damit schon gesetzt und ist wahrscheinlich eine Untergrenze, eine neue, für das, was ausgegeben werden muss, wenn Europa sich da komplett selbstständig machen will. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf all das, wo man sonst so Geld ausgeben will und kann eigentlich. Glaubt ihr, dass angenommen mal, die Umfragen haben sich ja relativ wenig verändert, außer dass die Linkspartei ein paar Prozente hochgegangen ist und es womöglich sogar ohne drei Direktmandate direkt in den Bundestag schaffen könnte. Ansonsten ist es ja ungefähr so geblieben, CDU ungefähr bei 30, AfD ungefähr bei 20, SPD ungefähr bei 15, Grüne ein bisschen drunter. Glaubt ihr, dass diese Fragestellung, wie stellen wir uns auf und wer hat auch die Durchsetzungskraft auch gegenüber der eigenen Basis, auch solche schmerzhaften Entscheidungen zu treffen, glaubt ihr, dass das die Frage der Koalitionsverhandlungen, die dann da kommen werden, nochmal verändert?
Ich glaube, die entscheidende Frage bei den Koalitionsverhandlungen wird erstmal sein, geht es überhaupt in einer Zweierkonstellation oder muss es eine Dreier sein? Also, weil das ist ja der irre Nebeneffekt des Aufstiegs der Linken und vielleicht auch verrückterweise dessen, was Merz da mit der AfD veranstaltet hat im Bundestag, also diese gemeinsame Abstimmung, dass es sein kann, dass es nicht reicht für, wo wir die ganze Zeit dachten, es läuft darauf hinaus, eine Koalition zwischen Union und SPD, sondern dass die Grünen noch dazukommen müssten. Das würde natürlich alles total verkomplizieren. Grundsätzlich glaube ich schon, auf die Frage, was du jetzt gesagt hast, dass es so groß ist, das Problem, und dass eigentlich allen klar ist und dass da auch irgendwie so dieses, weißt du vielleicht besser, Stefan, was die SPD angeht, aber dass das schon klar ist, sie müssen da muss Kohle für hergeschafft werden. Und wenn Merz jetzt nicht innerhalb von einer Woche die Schuldenbremse abräumen will, dann werden sie sich auf ein Sondervermögen einigen. Also ich glaube, das ist das, was sich abzeichnet. Also es gibt eine zweite Zeitenwende. Vielleicht hält Merz eine Rede, wie Scholz sie gehalten hat. Und dann wird man irgendwie an Kohle kommen. Also dass es das braucht, das glaube ich, ist allen klar. Das andere Thema, was dann auch kommen wird, ist die Wehrpflicht.
Ich wollte nur Sabine kurz widersprechen. Also alles, was ich so mitgekriegt habe, ist, dass die Union so oder so lieber mit den Grünen möchte, gerade wegen der Ukraine. Es wackeln neben mir zwei Köpfe, aber vielleicht ist es ja auch der Effekt von München. Die Gespräche, die ich in München geführt habe, waren relativ klar lieber mit den Grünen, weil mit der SPD die Ukraine-Politik so kompliziert ist, weil es da so Leute wie Mütze nicht gibt, die eben einen etwas skeptischeren Kurs fahren. So dass ich eigentlich eher davon ausgehe, dass das, was in München passiert ist, es noch verstärkt die Tendenz, die ihr anders wahrgenommen habt. Also mal anders gesagt, dass es einem die Bereitschaft, sich mit den Grünen einzulassen, aufgrund der Situation jetzt, vor der wir verteidigungsmäßig und ukrainetechnisch stehen, erhöht hat.
Das kann schon sein, weil das war immer das einzige Argument, was kam, was einfacher wäre mit den Grünen, also jetzt aus Perspektive der Union, war immer irgendwie Ukraine-Verteidigung, weil die Grünen dann natürlich eine viel klarere Position vertreten haben als die SPD. Und es kann sein, dass es so ist, dass das jetzt hochgespült hat. Aber das eine Argument sind ja irgendwann mal die Zahlen. Sieht relativ schlecht aus, dass es für Schwarz-Grün überhaupt reichen würde, nach jetzigen Umfragen. Ich meine, man kann sich ja alles um 2% nach oben, nach unten verschieben und dann ist die Situation plötzlich wieder eine völlig andere. Und die Signale, die ich jetzt aus der Union vernommen habe, waren vorher schon so, dass sie natürlich unbedingt eine Zweierkoalition wollen, weil sie ja auch so als die Macher und schnell und Dreierkoalition extrem schwierig. Ich meine, wir hatten die Ampel. Und das ist aber eher mit der SPD, weil man sich in vielen anderen Bereichen eben viel eher mit der SPD einigen kann. Aber natürlich war das jetzt ein Einschnitt, mag sein, dass die Stimmen jetzt mehr geworden sind.
Also diese SPD nach dem Sonntag wird ja eine sein, in der es wahrscheinlich zwei Leute gibt, nämlich Boris Pistorius und Lars Klingbeil, die da die Hauptakteure sind. Boris Pistorius, Verteidigungsminister, ein Mann markiger Worte, Lars Klingbeil, Soldatensohn. Also da würde ich mir um Mützenichs Karriere kann man sich da vielleicht sorgen. Und außerdem haben wir hier, und dieses mit der Westbindung, das trifft ja auf die SPD auch zu. Die SPD ist auch eine Partei der Westbindung, das ist in Stein gemeißelt. Also das ist auch bei Olaf Scholz, bei allen ist das drin. Und ich glaube, da gibt es ein Vorher und Nachher und das wird sich auch anders sortieren. Und ich glaube, ich hätte das auch, was Sabine gesagt hat, für denkbar, für plausibel, dass man diese Geschichte, dass man jetzt Ressourcen braucht für Unterstützung der Ukraine und Ressourcen braucht für die Bundeswehr, dass man das vielleicht, weil die Union eben da irgendwelche ideologischen Bedenken hat wegen Schuldenbremse, dass man das nochmal mit Sondervermögen macht. Wäre die plausible Lösung. Es gibt, finde ich, daneben noch eine zweite Frage, die sogar noch viel komplizierter ist. Das ist nämlich, was macht eigentlich jetzt Deutschland in Europa? Was ist eigentlich die Perspektive? Was ist jetzt eigentlich die deutsche Rolle? Also diese etwas sonntags fragenhafte, ne, was die deutsche Rolle in Europa, die kriegt ja jetzt irgendwie eine Wucht. Also wenn wir uns das weiterdenken, das Szenario, das wir vorhin am Anfang besprochen haben, dann ist ja, würde es einen ja auch nicht überraschen, wenn der nächste Schritt wäre der Abzug amerikanischer Truppen aus Europa und danach der nächste Schritt im Grunde genommen die NATO als Fassade.
Oder der Austritt der USA.
Oder der Austritt der USA, das ist auch nicht mehr ausgeschlossen.
Also der Truppenabzug ist schon angekündigt in internen Gesprächen.
Also das
nur nicht klar, in welcher Größenordnung.
Gut, ja, das ist sozusagen, das sind ja verschiedene Aspekte. Also ein totaler Truppenabzug und eine Aufkündigung der NATO oder ein teilweiser, so wie das ja auch bei Biden schon mal angedacht wurde. Das sind eben diese zwei Stufen, über die wir vorhin gesprochen haben. Das eine ist sozusagen dieser Rahmen von transatlantischer Entfernung, das andere ist der Bruch. Und wenn wir aber dieses Szenario haben und in diesen Szenarien müssen wir alle denken, dass das möglich ist, dann ist die Frage, wie organisiert man jetzt eigentlich die EU? Welche Rolle spielt die EU? Soll die EU jetzt die Rolle der USA in der Ukraine übernehmen? Oder ist das, wäre das so eine Art Imperial Overstretch, weil die EU das gar nicht kann? Also das sind ganz neue Fragen, ja, die wirklich nicht irgendwie so in der Akademie verhandelt werden von Experten, sondern die werden die reale Politik der nächsten Bundesregierung formatieren. Und ja, da weiß ich jetzt auch keine Antwort.
Zumal auch,
naja,
ich meine, wenn denn die Frage, wer hat wie viel Einfluss innerhalb der EU auch, oder sagen wir mal innerhalb Europas, weil die am stärksten jetzt vorgeprescht sind mit Angeboten, erstmal in der Ukraine für Sicherheit zu sorgen, sind die Briten. Die also Truppenentsendung in Aussicht gestellt haben, bis zu 30.000 Truppen dahin senden könnten und so weiter. Und sie sind ja nur bekanntermaßen nicht mehr in der EU, wenn auch Teil der europäischen Verteidigungsarchitektur und fest in der NATO. Oder eine jetzige NATO, mal gucken, wie die NATO so bald aussieht. Nicht? Das ist ja auch so ein Ding, natürlich, wenn die US-Sicherheitsgarantie wegfällt. Die osteuropäischen Länder wollten ja nicht in die NATO, weil sie gehofft haben, von den bundesdeutschen Leopardpanzern verteidigt zu werden, sondern weil sie natürlich den nuklearen Schutzschirm der USA wollten. Wenn das alles in Frage steht, wird sich da auch sehr, sehr, sehr viel verändern. Aber ich finde die Frage, die Stefan aufgeworfen hat, was heißt denn das dann für Deutschland? Wie weit nutzt das dann noch? Oder was heißt nutzt? Wie weit ist die deutsche Wirtschaftsmacht, die ja trotz aller Diskussionen hier über Deindustrialisierung und so weiter und große Probleme immer noch im europäischen Rahmen vorhanden ist, immer noch die stärkste Volkswirtschaft. Wie weit nutzt das und taugt das, um daraus eine Stärke zu entwickeln, wenn sich die ganze Betrachtungsweise immer stärker auf militärische Fragen verändert und da plötzlich Polen stärker dasteht als Deutschland zum Beispiel?
Ich glaube, dass das Vorhaben von Merz schon wäre, so eine Rolle zu übernehmen. Also das hat er vor dem Wochenende auch immer schon angekündigt, also und stark kritisiert, wie schlecht er es findet, dass aus seiner Sicht Scholz schwach in Europa auftritt und dass man das verstärken muss und dass er zusammen mit Frankreich und Polen da sozusagen irgendwie so einen Kern machen will. Das würde ich erstmal als Vorhaben von ihm, ne? Ob er das dann umsetzen kann, ist eine andere Frage. Was ich aber auch glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass Merz natürlich schon auch ein Außenpolitiker ist. Also der von der Denke her, klar, der hat jetzt viel über Wirtschaft geredet und natürlich auch über Migration. Von Wirtschaft hat er zumindest auch noch Ahnung, aber er ist schon außenpolitisch geprägt. Und als er war irgendwie am Anfang im Europaparlament und hat halt auch wahnsinnig viel Zeit seines Lebens in der Auseinandersetzung oder der Zusammenarbeit mit den USA verbracht. Also er war Chef der Atlantikbrücke, er war dann irgendwie hier für BlackRock Deutschland tätig, war aber viel in den USA. Und ich glaube, dass das schon auch sein Denken prägt. Also dass Außenpolitik jetzt auch mal jenseits des Militärischen schon sowas ist, was für den eine Rolle spielt. Also was nicht ist, was der sich erstmal so aneignen muss, sondern dass das schon da ist. Also inwieweit das dann irgendwie dieser Herausforderung entsprechend da ist, ist dann die andere Frage. Die müsste man aber bei allen Spitzenkandidaten jetzt stellen, würde ich sagen.
Was mich so ein bisschen verunsichert bei Merz, ist diese Sprunghaftigkeit, die er hat. Ja, also dieses, was gestern noch in Stein gemeißelt war, ist heute auf einmal ganz anders, ohne dass man genau versteht, warum eigentlich. Und für Außenpolitik wichtig ist ja diese Betonung, dass der Kontinuität, dass man langfristig denkt, strategisch denkt. Und ob das jetzt so das ist, wo er besonders glänzen kann, habe ich gewisse Zweifel.
Das, was wir die ganze Zeit diskutieren, dass wir vor einer ganz neuen Situation stehen, das muss man natürlich auch nochmal in Bezug auf Europa weiterdenken. Auch da ist es ja jetzt plötzlich nicht mehr so, Frankreich lädt immer ein, Deutschland kommt oder kommt auch nicht, Frankreich prescht nach vorne, Polen fordert mehr. Auch Europa könnte sich ja möglicherweise total neu sortieren müssen, wenn wir das wirklich unter diesen imperialen Gedanken anschauen. Dann muss auch Europa im Grunde zu einem, entweder einem Kern finden oder einer neuen Organisationsform. Also so das, was wir bisher in Frage stellen im Westbündnis in Bezug auf die USA, trifft ja auch auf den Kern zu, dass wir eine neue Verfasstheit im Grunde brauchen. Und nur bevor wir zu Ende sind, wollte ich nur sagen, ich würde gerne ein Thema zumindest noch einwerfen, selbst wenn wir es nicht diskutieren. Stefan, wir kommen sofort zur Außenpolitik zurück. Aber die neue Bundesregierung hat ja noch eine andere Aufgabe. 20% AfD. Also die neue Bundesregierung muss ja auch hart daran arbeiten. Und ich denke, März ist so der Testfall, hoffentlich nicht der letzte Testfall, aber ob mit so einem, lass es uns höflich sagen, moderaten Konservatismus tatsächlich irgendwie die Rechtsextremen auch etwas am Rande halten kannst, kleiner halten kannst, ob du vielleicht sogar Leute wieder zurückkriegst. Das steht ja auch alles bevor. Das muss ja neben oder im Rahmen dieser ganzen Diskussion, die wir gerade geführt haben, auch noch gemacht werden.
Das stimmt. Aber ich wollte ganz kurz zu Europa. Das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Ich glaube, was man jetzt sieht, ist, dass dieser russische Angriff und jetzt mit halber Unterstützung der USA auf die Ukraine zielt. Ist ja klar. Es gibt aber auch noch ein anderes Ziel, das ist nämlich die EU. Und das hat ja Vance, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht in München. Und das ist, glaube ich, ein strategisches Ziel von Putin, das wissen wir, über diesen hybriden Krieg, den er gegen die EU führt. Und die EU zu zerschlagen, ist Teil der russischen Strategie. Und wenn wir das richtig erkennen können, ist das auch Teil der amerikanischen Strategie, die einfach die EU für irgendeinen Popanz halten und auch wahrscheinlich Interessen haben und denken, das ist einfacher mit so einem Nationalstaaten zu dealen, als mit diesen 450 Millionen, mit dieser Organisation, die doch für 450 Millionen in bestimmten Bereichen spricht.
Und die Wirtschaftsmacht brechen.
Und ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, die Wirtschaftsmacht, das war ja genau, das meinte ich damit, danke. Und das ist, glaube ich, die Komplexität der Situation, dass es nicht nur die Ukraine gibt, sondern auch den Versuch, die EU zu zerschlagen von außen. Und ein Ziel von deutscher Außenpolitik der nächsten Bundesregierung muss auch sein, den Laden zusammenzuhalten. Also jetzt gar nicht mal so expansiv zu denken, da hätte ich noch ein paar Fragezeichen. Also wie kann Europa die USA in der Ukraine ersetzen? Sondern man muss auch sehen, wie halten wir nicht nur wegen Ungarn und der Slowakei, also diesen russischen Brückenköpfen in der, also der Feind in meinem Bett, ja, Konstellation, sondern auch, dass diese Zentrifugalkräfte in der EU schon seit Jahren über die Erfolge der Rechtspopulisten ja zunehmen und so eine Präsidentin Le Pen, 27 ist ja denkbar, etc. Also ich glaube, das ist der Wesentliche, wenn man jetzt über deutsche zukünftige Außenpolitik redet, dann muss man vor allen Dingen darüber reden, dass die deutsche Rolle ist, die EU zu stabilisieren.
Ja, wobei, ich meine, das kommt jetzt zusammen mit dem, was Babs gesagt hat, weil, also wenn wir denn davon ausgehen, dass es innenpolitisch, wirtschaftlich, sozial ganz schöne Härten mit sich bringen wird und sehr schwierige Entscheidungen zu treffen sind und für bestimmte Sachen, die eigentlich unheimlich wichtig sind, auch für die Resilienz und Kohärenz von so einer Gesellschaft, unheimlich schwer zu machen sein werden. Und du dann weißt, es gibt eben 20% AfD und das Denken zumindest, warum sollten wir sowas tun, wir brauchen billiges Gas aus Russland und so weiter und so fort, das geht ja über die AfD hinaus. Das ist das ganze BSW mit seinen, vielleicht kommen sie nicht im Bundestag, aber es vertritt ja trotzdem eine Denkrichtung, es sind Teile der Linken und sind auch Teile der SPD-Anhängerschaft, die so ein Denken drin haben. Damit bist du bei wahrscheinlich mindestens 30% der bundesdeutschen Bevölkerung, was für so eine, wie ja jetzt alle zusammen gegen die neue Bedrohung des Faschismus von Washington bis Moskau, gar nicht so einfach ist, zumal im Zusammenspiel Europas, wo es ja in anderen Ländern noch viel stärker ist. Mhm. Ich meine, die einzige Ausnahme ist da vielleicht so ein bisschen Italien, wo Meloni zwar regiert, aber tatsächlich in diesen Fragen relativ stabil ist, aber nur in diesen Fragen. In ganz vielen anderen hat sie ja auch Anknüpfungspunkte, also im Gesellschaftsbild, genau. Das Anti-Woke, das zurück zu einem Männlichkeitsbegriff, alter Familienbegriff und all sowas, was überall diese Talking Points sind, die ganz stark von Trump kommen, die ganz stark aus Russland kommen, aber ganz stark eben auch von all diesen Parteien kommen. Und da finde ich, ist die eigentliche, deshalb finde ich es total wichtig, was Babs gesagt hat. Kann man das überhaupt zusammenbringen, gleichzeitig hier eine Politik zu machen, die sagt, man nimmt zumindest denen, die aus Unzufriedenheit, echter Unzufriedenheit über eine eigene Situation, jetzt sagen, wir brauchen eine Alternative, wir brauchen, müssen mal was ganz anderes versuchen, also die nicht gefestigt Rechtsextremen unterwegs sind, kriegt man das hin, gleichzeitig denen den Wind aus den Segeln zu nehmen und das zu machen, was europapolitisch, um sich da neu aufzustellen, nötig ist. Glaubt ihr das?
Also ich finde halt, die eine Frage dabei ist, jenseits des rechtsextremen Kerns der Wählerschaft, den du jetzt schon erwähnt hast, inwieweit das bei den Leuten eben auch so ist, dass sie irgendwie doch letztendlich an der liberalen Demokratie hängen und kapieren, dass es hier jetzt mal was zu verteidigen gibt. Und es kann durchaus sein, dass ein Teil derer, die jetzt irgendwie sagen, oh, irgendwie Protest und alles scheiße und die Ampel und Habeck hat mich schon mit seinem Heizungsgesetz und dies und das, dass die jetzt auch checken, hier jetzt geht's um was, jetzt müssen wir doch mal uns zusammenreißen. Keine Ahnung, ist vielleicht auch nur eine Hoffnung meinerseits, aber das wird ja jetzt durchaus allen Leuten klar werden, was hier, dass hier jetzt mal wirklich was auf dem Spiel steht.
Da bin ich so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also also kurzfristig in Umfragen zeigt sich davon gar nichts, aber das muss jetzt noch nichts heißen. Aber ich glaube, wir machen uns manchmal Gedanken, die sich andere eben nicht machen. Also wir hier, klar, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit diesen Fragen und mit Demokratie und gucken da auch kritisch drauf, aber das machen einfach nicht alle und es ist einfach auch so, das erleben wir ja auch. Wir, also die Taz wird viel gelesen, gehört, gesehen und trotzdem ist diese ich kann es nicht mehr ertragen Stimmung ja schon auch verbreitet. Also ich glaube, viele Leute wollen gerade eben darüber nicht nachdenken, was gerade alles so auf dem Spiel steht. Mhm. Kurz ja,
das
gesagt.
Stimmt, das stimmt wahrscheinlich
also
auch.
Dieses Verunsicherungsgefühl, was wir ja sowieso schon haben und auch dieses Ermüdungsgefühl in der Gesellschaft, das wird, glaube ich, durch diese Entwicklung eher noch zunehmen. Das befürchte ich auch. Und natürlich hast du recht, Bernd, also es gibt bestimmt ein Viertel oder ein Drittel der Wählerschaft, die im Grunde genommen empfänglich ist für solche Annäherung an Russland, das glaube ich auch. Das ist ein massiver Grund für AfD auch. Ich glaube nur, dass wir so ein bisschen differenzieren müssen bei Verteidigung liberaler Demokratie. Also wir müssen die Institutionen verteidigen. Wir dürfen das nicht meiner Ansicht nach verknollen mit diesen Kulturkämpfen. Also wenn du sagst, also in Meloni will ja auch die traditionelle Familie zurück oder so. Also ich bin nicht so sehr für die traditionelle Familie zurück. Aber ich finde, es ist was anderes als das, was wir in den USA erleben, in diesem Umbau des Staates oder was wir in Ungarn erlebt haben an dem Umbau des Staates. Also institutioneller Angriff auf Demokratie ist was anderes als eine demokratische Auseinandersetzung, wie meinetwegen Familienpolitik sein soll. Also das müssen wir unterscheiden. Und ich glaube, diese Kulturkämpfe, das haben wir ja auch gesehen, die verlieren die Linken eher, als dass sie gewinnen. Und deswegen sollte man sich, wenn man sich diese Frage stellt, glaube ich, eher darauf konzentrieren, die Demokratie als Institution zu verteidigen und als Form und diese Kulturkämpfe vielleicht versuchen, eher runterzufahren.
Will eigentlich dir nicht widersprechen bei dem, was du sagst, sollten wir tun. Das Problem ist nur, dass es ja von rechts genauso gemacht wird. Also diese Verknüpfung, es ist ja kein Zufall, dass du bei diesen Beispielen immer dazu sagen kannst, ja, es ist Angriff auf die liberale Demokratie und es ist ein Kulturkampf. Also wir leben es immer verknüpft und da bin ich nicht sicher, was das heißt. Also deine Empfehlung zu sagen, wir dürfen es nicht verknüpfen.
Wir dürfen es nicht vergrößern, würde ich sagen.
Wir dürfen es nicht
vergrößern. Wir müssen sagen, wir verteidigen die Demokratie. Und ich glaube, mit so einer Idee, also gegen diese, kannst du auf mehr Echoräume in der bundesdeutschen Gesellschaft hoffen, als auf wir verteidigen bestimmte linksliberale Positionen und von denen wir dann behaupten oder dazu neigen zu behaupten, dass alle anderen, die das nicht so sehen, irgendwie moralisch nicht auf unserer Ebene
spielen.
Aber
die Rechte muss man schon verteidigen. Also da geht es nicht nur um Institutionen, sondern da geht es um irgendwie gleiche Rechte für unterschiedliche Lebensformen und nicht nur für die gleichgeschlechtliche Ehe mit zwei Kindern. Verheiratet, fertig, aus. Und das sind natürlich auch Kulturkämpfe, aber da darf man auch nicht weichen. Ich finde schon, wo du recht hast, ist irgendwie, man sollte natürlich vorsichtig sein mit Sektierertum und jede Gruppe spaltet sich nochmal ab über ihr kleineres Interesse, aber radikal vorgetragen, sondern jetzt geht es vielleicht eher darum, irgendwie zusammen das Große zu verteidigen, aber trotzdem irgendwie würde ich sagen, ist es auch unsere Aufgabe, quasi die Rechte von, also breiter zu verteidigen.
Ich gebe dir völlig recht und es sollte auch nicht defätistisch klingen.
Also mein Eindruck aus den letzten, auch aus den letzten Wochen wieder, wo wir nun tatsächlich Hunderttausende auf der Straße gesehen haben, nochmal zur Verteidigung der Demokratie nach der gemeinsamen Abstimmung zwischen CDU und AfD im Bundestag, dass zwar der Anteil derer, deren Haupt, Punkt, auch wie Sie auf diese Wahlen gucken oder auf diese Zeit gucken, ist Angst um die Demokratie zu haben. Der Anteil derer ist nicht größer geworden, aber bei denen, wo es so ist, ist das Gefühl viel stärker und bedrohlicher geworden. Und deshalb dieser Impuls, ey, wir müssen jetzt was machen, wir müssen raus auf die Straße, wir müssen Bündnisse gründen, wir müssen. Nur, es zeigt sich halt nicht in den Umfragen. Also da geht der Anteil der AfD nicht runter und der andere nicht hoch. Und mal gucken, wie die Wahlbeteiligung sein wird am Sonntag. Das finde ich einen ganz wichtigen Indikator tatsächlich. Was glaubt ihr übrigens dazu?
Die wird sehr hoch sein. Ich glaube, dass diese seltsame, es gibt ja diesen seltsamen Effekt, du hast es schon angesprochen, Bernd, dass sich in diesen Umfragen relativ wenig tut. Ne? Ich glaube, dass das daran liegt, dass alle Lager mobilisieren. Also das wird zu einer relativ hohen Wahlbeteiligung führen, glaube ich, weil du eine sehr hoch politisierte Öffentlichkeit hast.
Ich glaub auch, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gibt aufgrund der Mobilisierung. Ich wollte nochmal auf das zurück, was Bernd gerade gesagt hat. Ich hatte gestern Abend eine ganz interessante Diskussion mit amerikanischen NGO-Vertretern und so. Und wir hatten so diese Diskussion zwischen diesem disruptiven Moment, also diesem Aufbrechen, diesem unkonventionellen, weiß nicht, wie ich es richtig übersetzen soll, was die Rechten so bringen. Und kam dann irgendwann dazu, das ist halt die Form, es ist eigentlich gar nicht der Inhalt. Der Inhalt hinter diesem Disruptiven ist ja sowas Bewahrendes eigentlich. Ich will meine Privilegien bewahren. Ich will nicht so viel Angst haben. Es ist ja schon stärker geworden, auch mit Corona und mit dem Angriffskrieg hier. Also diese, für mich wäre schon die Frage, ob man dieses Bewahrende ernst nehmen kann. Und damit meine ich nicht irgendwie traditionelle Familie, gar nicht. Ich meinte irgendwie so eine Sicherheit, so dieses Bedürfnis nach Sicherheit ernst zu nehmen und daran auch Politik zu orientieren.
Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was du meinst mit disruptiv einerseits und bewahrend andererseits. Na,
AfD wird immer so als also so die ganzen rechten Kulturkämpfer werden immer so als die durchbrechen alles. Sie sind wahnsinnig disruptiv, aber irgendwie das ist eine Form, dahinter steckt eigentlich ein Wunsch nach eben nicht disruptiven, nach bewahren.
Das war
nach
Deutschland aber normal.
Genau,
dieser AfD-Spruch für Deutschland aber normal. Das hat genau das ausgedrückt. Das ist die Sehen, das ist so eine aggressive Melancholie oder aggressive, nicht Melancholie, Nostalgie, also die Sehnsucht nach einem Früher. Ja.
Was es nie gab.
Was es so nie gab, klar. Was also ethnisch homogener war und so weiter und so weiter.
Wir haben das nur gestern Abend für die USA diskutiert, weil da gibt es so wenig Chancen, überhaupt noch irgendwas zu tun, irgendwie in diesem Land aktiv zu sein und was zu erreichen. Und da dachte ich nur, vielleicht kann man dieses Sicherheitsmoment, und zwar nicht im was nie war, aber so schön war, sondern einfach dieses Sicherheitsbedürfnis.
Ja, das Problem ist, dass wir in diesem Wahlkampf das ja erlebt haben. Also ich meine, die SPD, ich weiß nicht, ob die Grünen das auch getan haben, die SPD hat versucht, diese Sicherheitsgeschichte zu worden. Ja, und stimmt. Damit, und zwar auch diese Transformation, die da ansteht, das ist eine wahnsinnige Umwälzung, die unabhängig von diesem ganzen Trumpismus anstehen. Also was neutrale Wirtschaft angeht, was Digitalisierung angeht, das sind ja unglaubliche Prozesse. Ja. Und darin hat versucht, die SPD, das war sozusagen so ein Punkt, so ähnlich wie 21, diese Geschichte Sicherheit zu setzen. Das ist ihnen völlig entglitten.
Ja.
Und der wir haben aber einen Sicherheitswahlkampf gehabt, den die Union und die AfD über Migration gespielt haben. Ja. Weil das war sozusagen die Sicherheitsgeschichte nach München und Aschaffenburg. Das sind die Bedrohung sind diese afghanischen Leute mit Messern, die Kriminellen, die uns bedrohen. Und die Antwort von Merz ist, man macht mit der AfD gemeinsame Sache und kündigt an, alle Grenzen dicht zu machen. Das war die Sicherheitsdiskussion dieses Wahlkampfs.
Die Sicherheit meinte ich jetzt nicht.
Die hätte man sich nicht. Ja, aber das war die. Ja, das war's. Ja. Das war auch das von Union und AfD provozierte Thema, also unterstützte Thema. Mhm. Aber es war natürlich auch authentisch da, weil die Leute haben das wirklich, nicht gedacht, was ist denn hier los? Ja. Und das ist sagen wir mal so. Also es ist schwierig, sozusagen aus linksliberaler, sagen wir mal, Sicht dem dann in so einer zugespitzten Wahlkampfsituation eine Erzählung entgegenzusetzen, die Anklang findet.
Naja, wobei ja man auch sagen muss, dass sowohl SPD als auch Grüne in der Langstrecke diese Erzählung mitgemacht, vorbereitet, auch vorangetrieben haben. Ne? Also ich meine, es war ja nicht, dass Migration irgendwie als noch was Positives daherkam in den letzten Monaten, auch vor dem akuten Wahlkampf, sondern dass es irgendwie, wir müssen konsequent abschieben, Scholz auf dem Spiegelcover und so weiter. Und selbst die Grünen haben sich ja nicht getraut, dem eine positive Erzählung entgegenzusetzen, sondern die haben da ja mitgemacht. Also ja, kann man sagen, Merz und die Union haben es mit dieser AfD-Kiste auf die Spitze getrieben, aber jenseits der Linken hat sich niemand bemüht, dem was entgegenzusetzen. Das ist auch ein Grund, warum die Linken jetzt hochgehen in den Umfragen, würde ich sagen.
Das ist ganz bestimmt ein Grund dafür, aber trotzdem Einspruch. Also weil ich würde sagen, das ist eine Lose-Lose-Situation.
Ja, das stimmt.
Für die SPD und Grüne. Weil ich meine, so wie es jetzt aussieht, ja, sind sie immer die Partei, die getrieben wird über die AfD, über die Union. Und dann machen sie. Und wie so eine Kette. Und dann machen am Schluss sitzen dann SPD und Grüne, für die SPD noch mehr als die Grüne, eigentlich beide gleich da und haben was getan, was sie vor 2 Jahren noch abgelehnt haben.
Ach, eigentlich. Was heißt 2 Jahren? Vor 4 Monaten?
Vor kurzer Zeit noch abgelehnt haben. Und das ist ja sozusagen ein Anreizschema auch für die Wähler, zu sagen, also wenn ihr wollt, dass wir eine restriktive Migrationspolitik macht, dann müsst ihr AfD wählen.
Ja, ist ja kein Widerspruch. Ist ja kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe ja nicht gesagt, dass es das Erfolgskonzept wäre, sondern ich habe gesagt, dass die nicht probiert haben, eine andere Erzählung überhaupt zu etablieren.
Also das wäre aber da würde ich aber schon die Frage stellen, ob das mehr gewesen wäre, als noch einmal die Fahne der Moral zu hissen. Also da habe ich gewisse, also mir fehlt da die Fantasie, wie man sowas in einen Wahlkampf einspeist, in so einer Stimmung.
Nee, das hätte natürlich viel vorher stattfinden müssen.
Ich würde nur hoffen, dass die nächste Bundesregierung, egal wer es ist, fast schon, es schafft, dieses Narrativ ein bisschen zu drehen. Also dass Sicherheit auch heißt, dass die Deutsche Bahn pünktlich kommt zum Beispiel. Also neben all diesen Verteidigungshaushalten, dass Sicherheit auch heißt, dass irgendwie in der Schule die Heizung funktioniert. Dass Sicherheit auch heißt, dass es genug Pflegekräfte gibt. Also so ein Sicherheitsbegriff, den würde ich mir wünschen und ich würde die Hoffnung haben. Vielleicht ist es auch eine Illusion, aber dass das zumindest ein Teil von Sicherheit wiederherstellt und sich nicht alles auf Migration als den Unsicherheitsfaktor fokussiert.
Da glaube ich auch tatsächlich, dass es so kommen wird. Also weil erstens ist der Union ja auch klar, dass wenn sie so weitermacht, macht sie die AfD groß und nicht klein. Und zweitens ist ja auch dieses, der Staat muss funktionieren. Das ist ja auch was zutiefst Konservatives. Also das haben die schon auch auf der Pfanne.
Ja.
Also ob sie das dann alles lösen, ist eine andere Frage.
Ich hoffe sehr, dass du recht hast, dass die Union verstanden hat, dass sie damit die AfD groß macht. Da hoffe ich sehr drauf, dass du damit recht hast.
Ihr Lieben, wir sind schon am Ende angelangt unserer Zeit, die wir haben. Ich würde noch einspeisen, dass ich ja, wenn wir wieder an den Anfang zurückgehen, also die Debatte darüber, was wird jetzt auch mit der Ukraine, wenn das ganz blöd läuft, haben wir noch bevor eine neue Bundesregierung sich wirklich gebildet hat, hier wahrscheinlich eine 7-stellige Zahl zusätzlicher Geflüchteter aus der Ukraine am Start. Das kann einfach passieren. Kann also 7-stellige Zahlen im Sinne von jenseits der Million. Das kann passieren. Und das wird nochmal wieder dann alles verändern, was man jetzt auch über Migration und Sicherheitsfragen und Ähnlichem so diskutiert. Es wird eine spannende Zeit. Wir gucken auf den nächsten Sonntag. Werden sicherlich uns nächste Woche hier an dieser Stelle wieder zusammensetzen, um dann zu reden, was nun bei rausgekommen ist. Für den Moment danke ich euch erstmal fürs Mitmachen. Jan Zetlitz-Spinar für die Redaktion, Daniel Fromm für die Produktion. Die Bitte an euch da draußen, schreibt uns gerne, was ihr denkt zu dem, was wir diskutieren, an bundestalk@taz.de. Nicht jede Mail wird beantwortet, aber jede wird gelesen. Unterstützt uns finanziell über Taz Zahlig, das freiwillige Bezahlmodell der Taz, was ihr auf der taz.de Startseite findet. Und teilt uns gerne in sozialen Medien oder gebt uns ein Like, wo immer ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank und bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.